So, wir sind unserer Orgelspielerin sehr dankbar, dass sie immer zur Stelle ist und immer so gut begleitet. Das ist ein Beifall fällig, ja? Ja, sicher. So, was ich jetzt mache, ist natürlich völlig untheologisch. Wenn man aus einem Propheten ein Stück herausnimmt, ohne den gesamten Kontext zu sehen. Aber ich riskiere es trotzdem, weil ich nämlich voraussetze, dass Sie den ganzen Propheten Zacharia intus haben. Ja? Also, Zacharia 12, die Verse 9 und 10. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Wir wollen ein paar Augenblicke still werden. Lieber Vater im Himmel, hilf uns immer wieder, dein Wort in einer rechten Weise zu verstehen und dann zu übernehmen, dass es auch in unserem Leben zur Existenz wird und das Wort Fleisch wird. Wir bitten dich herzlich, dass wir nicht nur aus der Mauerperspektive heraus bestimmte Dinge betrachten als die fernen Zuschauer, ohne beteiligt zu sein. Gib uns bei allem prophetischen Blick für Israel auch den konkreten für unser persönliches Leben. Wir möchten uns dir stellen. Wir danken dir für den Dienst heute Abend, dass wir Orientierung bekommen in den dramatischen Ereignissen unserer Tage. Und wir segnen in deinem Jesusnamen unseren lieben Bruder zu diesem Dienst. Amen. Amen.
Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wollen uns zunächst das Gesamtthema vergegenwärtigen, das Gesamtthema dieser Israel-Konferenz, Heimkehr der Juden und ihre Integration. Dazu habe ich in meinem ersten Referat Fundamentales gesagt, die Juden im Plan Gottes, ihre biblisch-heilsgeschichtliche Identität. Und dann gestern, die Juden, das Volk der Juden in diesem Jahrhundert in der Nahost-Konfrontation, in diesem Konflikt und bis in die Gegenwart hinein, Islam kontra Israel. Und nun heute Abend, abrundend, abschließend, morgen muss ich mich leider wieder verabschieden von Ihnen. Es ist schön hier bei Ihnen.
Danke.
Heute Abend der Staat Israel und das Kommen des Messias. Ich gehe, soweit ich es selbst verstehe, und kann auf folgende Punkte und Fragen ein. Wie legitim ist der heutige Staat Israel? Was ist das Ziel jüdischer Erwartung? Also die Frage nach der messianischen Hoffnung. Wie äußert sich die messianische Erwartung in Israel heute? Ja, im Staat, aber auch in der Diaspora. Noch einmal das Gesamtthema Heimkehr, Heimkehr aller Juden. Und Integration, vorgesehen in dem Programm dieser Israel-Konferenz, sind vor allen Dingen die russischen Juden, die Juden in Russland und ihre Heimkehr und Integration. Aber ich möchte doch auch eingehen auf die amerikanischen. Eingehen ist zu viel gesagt, aber darauf zu sprechen kommen. Sie bilden ja den Hauptanteil der Juden noch in der Diaspora. Dann die doppelte Heimkehr ins Land und zu Gott. Der Sinn der Leiden, der Drangsal, der Bedrängnisse, die Läuterung. Schließlich die messianischen Gemeinden in Israel ihr Zeugnis, davon hörten wir gestern Abend schon, und durch letzte Bedrängnis zur Errettung Israels. Ganz Israel wird errettet werden. Wie? So wie es geschrieben steht. Vom Zion aus der Messias kommt. Ich lese nun eingangs aus der Endzeitrede Jesu nach Lukas und eingeschaltet die paulinische Aussage in Römer 11, wo Paulus den Zielpunkt angibt. Lukas 21, Vers 24b. Und Jerusalem wird zertreten von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und jetzt dazu, aber halten Sie die Stelle noch offen, es kommt noch mehr, aber jetzt dazu Römer 11, Vers 25 und 26. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und dann weiter in der Endzeitrede ist der Schluss der Rede Jesu über das Ende, Zeichen, die auf das Ende hinweisen. Und dann sagt er, und schließlich werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, dann blickt auf und hebt euer Haupt empor und eure Lösung naht. Und dann gibt der Herr noch ein Gleichnis, wodurch er deutlich machen will, wann das nahe bevorsteht, wann es soweit ist. Nämlich, er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Seht den Feigenbaum, das ist ja Israel, und alle Bäume ringsum, von denen haben wir gestern Abend auch gesprochen. Wenn sie schon ausschlagen, also wenn es Frühling ist und am Feigenbaum die Frühfeigen kommen. Was ist damit? Sie machen ganz deutlich, dann kommt doch bald die Ernte. Alle Feigen. Aber zunächst die Frühfeigen. Der Feigenbaum schlägt aus, und so erkennt ihr von selbst, da ihr seht, dass der Sommer schon nahe ist, also die Ernte. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist, das messianische Reich. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht, welches, nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Der Staat Israel heute, wie er da ist, und dann das Kommen des Messias, die Erwartung des Messias, die Schritte dahin. Zunächst, wie legitim ist der heutige Staat Israel? Völkerrechtlich hat er seine Legitimität. Darauf brauche ich nicht weiter eingehen, aber sie ist nicht anerkannt worden durch die arabischen Völker. Woher hat Ägypten es dann getan, 1979? Und seit Oktober 91, das haben wir ja wohl verfolgt, gibt es die Nahostfriedensverhandlungen. Aber noch kürzlich war in Bonn der Chefdelegierte der Palästinenser, der Dr. Haider Abdel Shafi. Er sagte, ich akzeptiere um des Friedens willen die Zwei-Staaten-Konzeption. Also in diesem Land zwischen Mittelmeer und Jordan ein israelischer Staat und ein palästinensischer Staat beieinander, miteinander. Um des Friedens willen will ich das akzeptieren. Aber, so fügt er hinzu, die Existenz Israels ist illegitim. Und er warnte damals, er war vom Außenminister Kinkel eingeladen und sprach öffentlich, da stand dann auch in der Zeitung, er warnte damals uns, Deutschland, davor, Israel finanziell zu unterstützen. Und nun der 13. September 1993 ist das jetzt die Wende zum Frieden, zu einem umfassenden Frieden in diesem Nahostgebiet, in diesem Krisenherd, in der Spannung der ganzen Weltgeschichte, nachdem nunmehr doch die beiden sich gegenseitig anerkannt haben. Also Israel durch Rabin und die Palästinenser durch Arafat. Erstmalig eine gegenseitige Anerkennung. Wird das also auch von arabischer Seite eine völkerrechtliche Anerkennung Israels, dieses Volkes der Juden, in seinem Land. Und nun, wie ist es mit der biblisch-heilsgeschichtlichen Legitimität? Es ist die letzte endzeitliche Herausführung aus den Völkern, also die gesamte jüdische Volksgemeinschaft zerstreut, aber dann herausgeführt aus allen Völkern, hineingeführt, heimgeführt, wieder ins Land. Und das ist biblisches Programm. Das haben wir uns am ersten Abend klargemacht. Und hier nun, hier jetzt in Ihrem Land, rücken Sie wieder zusammen zu einer Körperschaft. Sie rücken zusammen, Gebein an Gebein, mit Sehnen und Fleisch. Heute Morgen hört man das in der Verkündigung, jedoch zunächst noch ohne den Odem, ohne den Geist. Ja, den Geist Gottes. Hesekiel 37. Der Staat jetzt ist die Heimstätte für alle Juden. Und das müssen wir sehen. Darin liegt wohl auch seine biblisch-heilsgeschichtliche Legitimation. Er ermöglicht die vollständige Heimführung nach dem Holocaust. Also aus dem gesamten arabischen Raum ist es geschehen, noch vor dem Golfkrieg. Aus Äthiopien kürzlich, erinnern Sie sich an die Operation Salomon, über Nacht, über zwei Nächte, wie viel? Ungefähr 15.000 Juden aus Äthiopien herausgeflogen, zurück in ihre Heimat. Aus dem Norden, aus der früheren Sowjetunion, aus allen Erdteilen. Also Israel heute im eigenen Land ist eine unübersehbare historische Tatsache. Ist eine politische, wirtschaftliche, kulturelle Größe. Und mit heilsgeschichtlicher Dimension, mit endzeitlich messianischer Perspektive. Und darauf kommt es uns heute Abend an. Auf diese Perspektive. David Ben-Gurion sagte ja bei der Staatsgründung, ich erwähnte das schon, unser Mandat für Palästina, dass wir jetzt hier unseren Staat gründen, ist nicht letztlich völkerrechtlich zu begründen, sondern kommt aus der Bibel. Und derselbe Mann hat dann weiter gesagt, unser Volk ist nach Israel zurückgekehrt, also in sein Land, um das Kommen des Messias vorzubereiten. Ich glaube, so sagt Ben-Gurion, an eine messianische Zukunft, in der die Menschen nach den Moralgesetzen der jüdischen Religion in Frieden und Eintracht, da sind ja wohl dann die Araber mit eingeschlossen, leben werden. Ich bin sicher, dass sich die messianische Zielvorstellungen erfüllen werden. Er schließt, sie sind für mich eng verbunden mit der Erlösung des jüdischen Volkes. Das müssen wir hören. Der Staat, die Bildung des Staates als Heimstätte für alle Juden, verbunden letztlich mit der Erlösung des jüdischen Volkes. Gorbatschow, ehemaliger Präsident der Sowjetunion, war ja noch gar nicht lange her mit seiner Frau in Israel. Er hat die Juden aus seinem Land beglückwünscht als Herausgerettete, eben aus wieder einsetzender Verfolgung in der frühen Sowjetunion. Auch das wird Wörtelborgen. Und dann sagt er später, nach meinem Besuch in Israel muss ich bekennen, Israel ist mit keinem anderen Volk zu vergleichen. Es muss wohl mit Gott zu tun haben. Wissen Sie, dass das die Aufgabe Israels ist? Dass sie erkennen, wen? Den Gott Israels. Und wer ist das? Der lebendige und wahre Gott. Gott überhaupt. Einen anderen gibt es nicht. Benjamin Uffenheimer sagt es so. Jawohl, dieser Staat ist zunächst ein profaner Staat. Gewissermaßen wie auch andere. Er ist noch nicht das erlöste Israel. Nein, nein. Ich werde ja manchmal gefragt, ja, wie kann das Israel tun? Das ist doch Unrecht. Wie kann das in Israel geschehen? Das ist doch gegen die Gebote Gottes. Wie kann das? Dem muss ich dann antworten, wie kann denn in der Gemeinde Jesu immer noch so viel geschehen? Und was ist durch die Jahrhunderte hindurch in der Christenheit geschehen? Uffenheimer sagt dann aber weiter, und darauf kommt es ihn an. Aber das Volk der Juden, habe diesen Staat immer schon als Anfang der Erlösung in seine Gebete eingeschlossen. Da kommen wir wieder auf Hesekiel 37. Es fehlt noch etwas, jawohl, was denn? Der Odem, der Geist, der Messias. So legitim ist also der heutige Staat Israel. Und nun zweitens, was ist das Ziel jüdischer Erwartung? Die Frage nach der messianischen Hoffnung. Der Glaube an den Messias gehört zum Judentum. Und er, der Messias, wird aus Zion erwartet. Das liegt letztlich im Zionismus. Deshalb zurück nach Zion. Selbst im Warschauer Ghetto ist diese Hoffnung nicht erloschen. In dem Grauen, in der Verzweiflung, da sie von Hunden gehetzt und zum Hungertod verurteilt war, da ist dieses Lied nicht verstummt. Ich glaube, ich glaube, ich glaube ehrlich, unerschütterlich und fromm, dass der Messias kommt. An den Messias glaube ich. Und wenn er auf sich warten lässt, glaube ich darum nicht weniger fest. Selbst wenn er länger auch zögert noch, an den Messias glaube ich doch. Und die Rückkehr bedeutet für die gläubigen Juden Umkehr. Teshuva, Sacharja 1, Vers 3 und an anderen Stellen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr, und ich werde mich zu euch umkehren. Dass das Volk und sein Gott zusammenkommt in seinem, in Gottes Land. Der Prophet Sacharja, nach Luther die Quintessenz der Propheten, die Querverbindung zu den Propheten im Alten Testament, besonders Daniel und Ezekiel und andere. Und wir haben eben eine Stelle aus dem Sacharja gehört. Er spricht von der endgültigen Heimkehr, vom Wiederaufbau, am Ende aber im eigenen Land, so spricht er noch, von aufs Äußerste gehende Bedrängnis und dann dem Messias kommt als Retter und Errichtung seines, des messianischen Reiches. Und heute, bei den orthodoxen Juden, finden wir doch immer wieder die Bezugnahme zum Alten Testament. In ihrem Sinne ein voller Bezug zum Alten Testament. Und selbst bei den Reformjuden ist doch eine gewisse messianische Hoffnung mit dem Ziel, das Reich Gottes als Ziel der Geschichte überhaupt. Der Religionswissenschaftler Gershom Scholem sagte bei 1970. Eine Sammlung des jüdischen Volkes in seinem Land ist nicht Selbstzweck, sondern eingebettet in Gottes Plan der die ganze Welt umgreift. Martin Buber hat das noch deutlicher gemacht. Das war während des Ersten Weltkrieges. Wir wollen Palästina nicht für die Juden. Wir wollen es für die Menschheit. Denn wir wollen es für die Verwirklichung des Judentums. Was ist nun Judentum? Und eben dies ist der Glaube, dass das wiederhergestellte Zion, das Bethaus für alle Völker und die Mitte der Erde werde, denken Sie an Hesekiel 38, die zentrale Stätte des Gebetsfeuers, in dem das blutbefleckte Kriegskleid verbrannt wird, Jesaja 9, und die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, Jesaja 2. Können Sie nachlesen, Martin Buber, der Jude und sein Judentum. Und nun drittens, wie äußert sich die messianische Erwartung in Israel heute? Eines hörten wir gestern. Etwa die Hälfte aller Israelis, so habe ich jedenfalls gehört, nehmen die Bibel ernst. Wie viel Prozent sind das in Deutschland, die die Bibel ernst nehmen? Wie viele Christen sind es denn, die die Bibel ernst nehmen? Also, ich habe gehört, etwa die Hälfte aller Israelis, also Juden im Land jetzt wieder, sprich nicht von denen in der Diaspora, nehmen die Bibel ernst. Sie erwarten den Messias als ihren Retter und sein messianisches Reich. Und es ist wohl ein zunehmendes Empfinden im Land, dass letztlich nur er, der Kommende, der Messias, aus dem gegenwärtigen Dilemma erretten könne. Die Erwartungen sind aber wohl unterschiedlich. Auf orthodoxer Seite wird ein baldiges Kommen erwartet, und zwar eines personhaften Messias aus dem Hause Davids. Bei den Reformjuden ist der Messias eine Symbolgestalt. Sie erwarten ihn nicht persönlich als Person, aber sie erwarten doch das Kommen des messianischen Reiches. Aber heute ist vielfach zu hören, sogar zu lesen: Macht euch bereit für das Kommen des Messias. Und ich hörte sogar vom Badestrand, dass darüber ein Flugzeug fliegt, mit diesem Spruchband: Der Messias kommt bald, und dann noch Telefonangaben. Man konnte sich also näher informieren. Und das waren wohl messianische Juden, die dann auch mehr sagen konnten, wer dieser zu erwartende Messias ist. Aber es gibt eine doppelte Sorge bei den Orthodoxen. Einmal, es könne ein falscher Messias erwartet werden. Davon spricht ja die Schrift. Davor warnt ja die Schrift. Durchaus im Alten Testament, im Neuen Testament wieder. Es könne ein falsches messianisches Reich erwartet werden. Ja, vielleicht mit dem Angebot eines falschen Friedens. Auch im Sinne von Shalom heute, nach Jesaja 19, als ob das heute schon zu machen sei. Friede her und gebahnte Straße von Ägypten durch Israel nach Assur, also Syrien, Irak, vom Euphrat bis zum Nil. Ja, das wird kommen, aber heute. Die andere Sorge ist die um die Diaspora-Juden. Dazu muss ich jetzt etwas sagen. Diaspora-Juden ist ja unser Gesamtthema, Heimkehr und Integration. Was wird aus ihnen? In der Knesset wurde vor einem Jahr ernsthaft darüber nachgedacht, was wird aus unseren Brüdern und Schwestern in der Diaspora? Der Knesset-Vorsitzende Shiva Weiss von der Arbeiterpartei sagte damals: Wir haben stets ein tiefes jüdisches, menschliches und zionistisches Interesse daran, dass Sie, unsere Brüder und Schwestern in der Diaspora, in dieses Land kommen, in Ihr Vaterland, in Ihre natürliche Heimat, in Ihr Zuhause. Aber, und in der Knesset hat man sich sehr ernsthaft darüber ausgetauscht, muss eine lebhafte Diskussion gewesen sein, woran sich aber alle Parteien, die Vertreter aller Parteien beteiligt haben. Ein Drittel des jüdischen Volkes drohe, so sagte man, sich zu assimilieren. Und wir könnten es verlieren, ein weiteres Drittel. Nach dem Holocaust in Europa, ein Drittel der Juden. Für sie wurde Europa ihr Friedhof, Europa jüdischer Friedhof. Sie könnten sich assimilieren, diese Juden heute in der Diaspora, und wir könnten sie dadurch verlieren, wenn sie der Assimilation keinen schonungslosen Krieg erklären, so wörtlich. Und zwar in den Wohlstandsländern Europas und vor allem in Amerika. Also was wird aus unseren Juden, aus den Brüdern und Schwestern in der Wohlstandsdiaspora? Das war das Thema in dieser Knesset-Versammlung. Durch Mischehen und dass Kinder aus Mischehen sich lieber als Nichtjuden bezeichnen, also ihre jüdische Identität aufgeben, könne sich ein heimlicher, ein stiller Holocaust vollziehen. In der Knesset-Diskussion dann weiter, die Rettung vor diesem Untergang, wo liegt sie? Wie hat das jüdische Volk denn die 4000 Jahre überstanden seit der Berufung Abrahams? Alle in der Knesset meinten, es sei die Tora Israels. Was ist zu tun? Sich für die Rettung unseres Volkes auf dem Weg der Tora einsetzen. Aber ich wünschte mir mal solch eine Bundesratssitzung in Deutschland mit solchem Thema. Ist das deutsche Volk denn noch zu retten? Das Wohlstandsvolk. Und das bedeutet heute so in der Knesset, wörtlich, der Staat Israel ist der wichtigste Zweig der Existenz und der Stärke des jüdischen Volkes. Die Juden müssen aus der Diaspora zurück in ihr Land, in ihren Staat, sonst fallen sie einem leisen Holocaust anheim. So las ich es in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung im Februar dieses Jahres. Und nun kommen wir speziell zu den Juden in Amerika. Diese Nachricht habe ich in der vorigen Woche. Die Reformjuden, das Reformjudentum in Amerika, zusammengefasst in der Union der amerikanischen hebräischen Kongregationen, eine Dachorganisation von 850 Reformsynagogen mit 1,3 Millionen Mitgliedern, hatte eine fünfjährige Konferenz, die Jahreskonferenz in San Francisco. Es waren 4000 Delegierte dort, also führende Leute aus dem Reformjudentum in Amerika. Und diese Gemeinden haben heute den größten Zuwachs. Das Programm Soziales Engagement, absolute Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im jüdischen Leben, größere Akzeptanz von Mischehen, verstärkte Unterstützung homosexueller und lesbischer Paare. Es hat bereits einen Platz jetzt gegeben in den letzten Jahren den lesbischen Rabbinerinnen und schwulen Rabbis. Und hinsichtlich ihrer jüdischen Identität in der Diaspora konnte der Präsident der Rabbiner Alexander Schindler sagen, wir haben unabhängig von Israel unseren Wert als Juden, auch wenn wir Israel weiter lieben und unterstützen. Und diese Reformjuden haben den heißesten Draht zum Weißen Haus. Ich gebe das nur wieder. Ich weiß nicht, wer es hier an Ort und Stelle in Amerika hat prüfen können. Das ist die Sorge um die Diaspora-Juden, wie sie da in der Knesset-Versammlung zum Ausdruck gekommen ist. Die Möglichkeit eines heimlichen Holocaust, dass auf diese Weise nochmal ein Drittel Juden verschwinden. Aber Gott spricht von Anglern und Jägern. Nun, ein weiteres, viertens, worum geht es bei der Heimkehr? Worum geht es nach Gottes Willen bei der Heimkehr? Was sagen die Propheten über die Heimkehr? Da ist eine doppelte Heimkehr sichtbar, ersichtlich. Einmal ins Land Gottes, ja. Mein Land, sagt der Herr, euer Land, das ganze Land Kanaan. Aber eben letztlich zu sich selber soll es eine Heimkehr werden. Und nach dem Talmud, also dieser Sammlung jüdischer Weisheit, teilweise gestützt auf das Alte Testament, ist es so, der Messias wird kommen für die Bußfertigen zu ihrer Erlösung. Und Sie finden im Talmud einen ganzen Teil über die Endzeit. Da können Sie das finden. Wenn Israel mitsamt den Bewährten der Völker ganz umkehrt ins Land zu Gott. Durch schwierige Situation wird Gott sie dazu bringen, sagt der Talmud. Allerdings Unbußfertige können dieses Kommen des Messias hinauszögern. Jedenfalls zum messianischen Advent gehören die Geburtswehen des Messias. Und jetzt, das hatte ich auch in anderen Zusammenhang schon gehört, selbst die Intifada kann so gewertet werden als Geburtswehen des Messias. Diese 49 Skat-Beschüsse im Golfkrieg, 50 wen ihr ein, Sie wissen, sind so gewertet worden. Damals musste ich immer wieder beten, Herr, bewahre Israel davor, sich in diesen Krieg hineinziehen zu lassen. Hilf ihm, stille zu sein. Und das hat sogar in der Weltöffentlichkeit einige Beachtung gefunden, dass Israel so gereizt, aber sich nicht hat hineinziehen lassen in diesen Krieg. Die Skat-Raketen, diese 49, 50 wenn ja ein, das sind ja die roten Schläge, die Paulus und andere über sich gehen lassen muss.
40 weniger
ein. Entschuldigung, 40 wenn ja ein.
39.
Was habe ich gesagt?
75.
Oh, ihr passt auf, das ist prima. Ja. Naja, 39. Also auch dies gewertet als Geburtswehen des Messias. Vergleichen Sie die Endzeitrede Jesu. Auch da spricht er, das sind die Wehen. Das ist der Anfang der Wehen. Und dann kommen mehr Wehen. Und immer mehr Wehen. Aber das Ziel ist ja doch die Geburt des Kindes. Und wo das Leiden am höchsten, ist der Messias am nächsten. Hier werden also Leiden als positive Zeichen gewertet. Und so vergleichen Sie den ganzen Weg des Leidens des jüdischen Volkes im Tal des Todesschattens. Am Ende, so ist auch im Talmud die Rede, von Presswehen. Und sie könnten ein tierisches Aussehen haben. Offenbarung 13. Und wer weiß, was im Dritten Reich geschehen ist mit den Juden, der kann nur sagen, das war tierisch. Das war nicht mehr menschlich. An der Fußspur des Messias wird sich Frechheit heften. So Daniel. Vergleichen wir 2. Thessalonicher 2. Nun die Frage, wann ist denn dann das Ende gekommen? Diese Frage finden wir im Daniel sehr deutlich ausgesprochen. Wann? Wann? Und in der Offenbarung, wann endlich? Wann? Was könnte aufhalten? Was könnte beschleunigen? Das Kommen des Messias. Daniel 7, Daniel 12, Offenbarung 11, Offenbarung 12. Das ist von Zeiten, von Fristen, von zwei Zeiten, einer halben Zeit die Rede. Jetzt die Frage, ist denn die genaue Zeit schon bestimmt? Liegt alles fest? Die Zeiten sind in Gottes Hand. Auch meine persönlichen Zeiten. Das habe ich erlebt. Meine Zeit in Gottes Hand. Und die Heilsgeschichte, die Zeiten sind auch in Gottes Hand. Nur in seiner Hand. Verhältnis zu den Geschehnissen, also zur Geschichte, in der Zeitgeschichte, wenn diese Dinge aber anfangen zu geschehen, und das haben sie wohl, dann wisst ihr, dass es nahe gekommen ist, das Ende. Der Messias. Die Wiederkunft des Messias, die Erlösung. Und was wird der Ausgang davon sein? Daniel 12, bis zur Zeit des Endes werden noch viele geprüft und gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden es nicht verstehen. Die Verständigen jedoch werden es verstehen. Dann. Und danach nochmal ein Zeitraum für die allerletzte schlimme Zeit, da ist von 1290 bzw. 1335 Tagen oder ähnlich von 3,5 Jahren die Rede. Jesus spricht von letzter großer Drangsal, spricht auch vom Abkürzen dieser Zeit, spricht vom Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte mit Bezug auf Daniel, immer wieder im Neuen Testament bei Jesus. In der Offenbarung, Bezug genommen auf Daniel. Und an dieser Stelle sagt Jesus einmal ganz deutlich, wer es liest, merke es doch. Merke doch auf die Propheten. Merke doch auf den Propheten Daniel. Warum tun wir das so wenig? Und nun fünftens, der Sinn der Leiden, der Drangsal, als Läuterung. Wir finden eine Warnung im Daniel. Daniel 11, Vers 31 bis 35, dazu auch Daniel 12, Vers 4, folgende. Aber auch in allen anderen Propheten, sie warnen. Sie warnen. Sie warnen auch vor einem falschen Frieden. Sie warnen vor falschen Propheten. Sie warnen vor falschen Messias. Sie warnen vor falscher Erwartung. Immer wieder. Da heißt es, diejenigen, die sich am Bund mit Gott, dem Gott der Bibel, wir hörten gestern von Bünden, vorgestern, diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er, der Verführer, durch glatte, verführerische Worte zum Abfall verleiten. Da haben Sie ein Stichwort für die Letztzeit, Abfall. Neutestamentlich 2. Thessalonicher 2. Der Abfall geht dem Messias voraus. Offenbarung 13. Der Antimessias und sein Antireich geht dem Messias und seinem Reich voraus. Wir haben einen Vorgeschmack davon. Ich sage das ganz bewusst. Ich habe in der Zeit gelebt. Wir haben einen Vorgeschmack davon im deutschen nationalsozialistischen Reich gehabt, wo sich der rassistische Nationalismus mit einem menschenverachtenden Sozialismus verbunden hatte, zur Vernichtung des Volkes der Juden in Europa, Auschwitz. Europa, jüdischer Friedhof. Bonhoeffer sagte damals, einen Tag nach dem Auftakt hierzu, nach der Reichskristallnacht, das wird nun am nächsten Dienstag wieder Jahrestag, 9. November 1938. Die Verstoßung der Juden aus dem Abendland wird nach sich ziehen, die Verstoßung Christi. Die Verstoßung Christi. Und an seine Stelle kommt ein anderer. Und da reitet dann einer ein, als Retter, auf weißem Pferd. Alle jubeln ihm zu. Und dann kommt er auf rotem Pferd. Krieg ist da. Auf schwarzem und fahlem Pferd. Auf dem Bau. Aber, so Daniel, an dieser Stelle, das Volk, das sein Gott kennt, wird sich stark erweisen. Darf ich sagen, wird erweckt werden und handeln. Es gibt ein Lied. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Wie heißt es da? Das Volk, das sein Gott kennt. Und in dem Lied heißt es weiter, das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr. Und schließlich heißt es, das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr. Wer es dann begreift, dass dieser Gott, der einen Bund geschlossen hat, in einem Beziehungsverhältnis der Liebe zu uns steht und in diesem Beziehungsverhältnis der Liebe zu uns bleibt. Ich will dich mir verloben. Hosea, das heute Morgen erwähnt, Hosea. Ich will dich mir verloben. Dreimal, sagt das der Herr. Am Anfang in Ewigkeit. Und in der Mitte in Gerechtigkeit und Gericht, Gnade und Barmherzigkeit. Am Kreuz wird das ja deutlich, Gerechtigkeit, Gericht, Gnade und Barmherzigkeit. Da geht ein Kampf im Herzen Gottes. Und die Gnade in seinem Herzen triumphiert. Ich will dich mir verloben in Treue. Gott bleibt treu. Also, das Volk, das sein Gott kennt, wird sich stark erweisen, wird erweckt werden, wird handeln. Wir haben also beides am Ende, liebe Geschwister. Im Prozess von Prüfung und Reinigung und Läuterung nach Daniel 11, nach Daniel 12, auch neutestamentlich. Abfall auf der einen Seite, Erweckung auf der anderen Seite. Aber das ist kein Hurra- und Halleluja-Erweckung. Oh, gar nicht. Das geht durch Leiden. Das geht durch Sterben. Das geht dem Lamme nach. Aber da scheiden sich dann die Geister. Und so wird das Kommen des Messias bereitet. Und so verstehen wir die Warnung eines Rabbiners während des Golfkrieges. Gott fordert immer wieder das Martyrium. Aber das Volk des Herrn wird gerettet. Darum ist das die Botschaft unserer Tage. Nur kein Paktieren mit dem Zerstörer, selbst nicht unter der Beschwörung des Friedens. Land für Frieden. Friede und Sicherheit. Dann das plötzlich Verderben. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Das steht nicht dagegen, dass Friedenswille wach wird. Und ich fand gerade eine Aussage von Heinz Schumacher, diesem kleinen Heftchen Israel, Gottes Wundervolk. Inzwischen ist es für Gläubige, die Jesus Christus gehören, selbstverständlich, jeden Meilenstein in Richtung Frieden zu begrüßen. Auch bedeutet unser Ja zu Israels Rolle als dem auserwählten Volk und erstgeborenen Sohn Gottes inmitten der Völker nach 2. Mose 4, Vers 22, keineswegs Hass gegen Israels Feinde. Hüten wir uns davor. Auch sie liebt Gott. Wir haben in meinem, darf ich mal sagen, etwas fundamentalen Referat gehört, dass auch über Ismael der Segen Gottes ausgesprochen ist. Über Ismael die Verheißung Gottes ausgesagt sind. Dass es ein großes Volk wird. Dass es viel Land haben wird. Nur eins nicht. Es ist nicht dieses besondere Volk, was Gott mit einer besonderen Aufgabe betraut hat, in eben auch diesem besonderen Land. Und das ist die Frage im Nahostkonflikt, das haben wir gestern behandelt. Das macht die Geschichte und Struktur des Nahostkonflikts aus. Ob wir jetzt zu einer Lösung kommen, ob der Gaza-Jericho-Abkommen eine Wende zum Frieden ist, möchte es sein. Es wäre ja schön, es wäre gut. Der dahinterstehende echte Friedenswille darf nicht verachtet werden. Darf ich das einmal so sagen? Und die Palästinenser haben genauso ein Recht zu leben wie die Juden. Das ist uns gestern Abend auch nochmal deutlich gemacht worden. Auch sie liebt Gott. Auch mit ihnen wie mit allen Menschen hat er Gedanken des Heils und des Friedens. Was jedoch die Sonderrolle Israels, hier kommt's, inmitten der Völker nicht aufhebt. Und um diese Sonderrolle Israels geht es nach wie vor. Und die wird ihm immer wieder strittig gemacht. Die empfinden die Völker für ärgerlich. Und deshalb wollen sie Israel beseitigen. Warum toben denn die Völker und sinnen Eitles? Und vereinigen sich wogegen? Gegen Gott, den Messias und sein Volk. Auf der anderen Seite muss gesagt werden, so Heinz Schumacher, dass vor der Ankunft des Messias, des Friedenskönigs Jesus Christus, wahrer Friede und wahre Sicherheit und untrügliche Gerechtigkeit nicht kommen können. Nicht auf dieser Erde und nicht im Nahen Osten. Ich denke, das haben wir deutlich gemacht. Aber ist nun der letzte Sinn auf dem Weg des Leidens und Sterbens, Zacharja 12, wovon der letzten Phase die Rede ist, Zacharja 13, wovon der Läuterung die Rede ist, weil Gottes Volk. Und jetzt sage ich weiter, und auch die Gemeinde Jesu unter Gottes Verheißung und Zielsetzung steht, aus allen Völkern heraus, da geht es durch Trübsal. Das hat Paulus den Gemeinden, als er sie gegründet hatte, gleich gesagt, Apostelgeschichte 14, Vers 22. Sei denn, die Juden und die Christen assimilieren sich, gehen auf in dieser Welt, geben ihr jüdisches und christliches Anderssein, ihre jüdische und christliche Identität, geben ihr Anderssein auf, verlieren die biblische Perspektive, halten nicht fest an den Messias und seinem Kommen und seinem Reich. Sehen Sie, und das ist heute auf dem gefährlichen Weg der Toleranz, des Pluralismus, des Relativismus, der Leugnung des Absoluten, einfach da. Aber der Herr sagt, ich, der Herr, werde sie läutern. Er spricht vom Rest. Wie sollen wir das fassen? Ein Drittel, noch ein Drittel, noch ein Drittel. Ist dies eine Drittel begraben im jüdischen Friedhof Europa? Geht das andere Drittel in einem heimlichen Holocaust unter? Wir wissen es nicht. Ein Drittel im Land. Ich, der Herr, werde sie läutern. Wie man das Silber läutert. Ich werde sie prüfen, wie man das Gold prüft. Und das Volk des Herrn, seiner letzten Existenznot bedroht, wird meinen Namen anrufen. Und ich werde ihm antworten, Israel ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und nun eine Warnung aus der Erfahrung der Nazizeit. Wenn wir uns in guten Zeiten nicht zu dem Volk der Juden bekennen, werden wir in bösen Zeiten kneifen. Hier möchte ich, dass wir ein Lied singen. Ich komme dann zu dem Schlussteil. Geht das? Dass wir dann mal aufstehen, vielleicht ein bisschen Luft dran lassen.
Ich soll nicht schön mal sagen, bei uns ist heute Abend die Lüftung ausgefallen. Wir müssen jetzt kurz mal die Türen öffnen und vielleicht mal aufstehen, denn sonst könnte es sein, dass jemand mit Herzbeschwerden zu tun kriegt. Ich konnte es nicht mehr reparieren. Die Sicherung hat es immer wieder rausgeschlagen. Ja.
Können wir singen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht?
Ja.
Ein frisches Lied.
Nummer.
Mit Überzeugung singen. Nummer 313. Wie viele Strophen?
Zwei Stück,
ja. Ich schlage die erste und die vierte vor. Erste und letzte.
Das ist so sieh. Bleib ewig ausgemacht, sei mir die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes nach in seine Hand gestellt. Nach ihm am Kreuz er ausgerufen, an ihr zu
Und nun sechstens auf dem Weg der Erwartung des Messias und dass er bald kommt und ganz Israel retten wird, die Frage nach den messianischen Gemeinden in Israel und ihrem Zeugnis, das hörten wir gestern Abend. Vielleicht aber auch noch die Frage, warum gibt es in Israel immer noch erst wenige, die an Jesus als Messias glauben? Eine Antwort können Sie hören. Die betrifft uns, die Christen. Da kann es heißen, unser Messias, so die Juden, liebt sein Volk und wird es retten. Die Christen aber, die sich als Nachfolger Jesu verstehen, haben uns enterbt, entrechtet, diskriminiert, verfolgt, verjagt, vernichtet. Kann ihr Jesus unser Messias sein? Inzwischen jedoch wächst die Zahl der messianischen Juden und auch der messianischen Gemeinden. Wie viel gibt es jetzt?
Also 35.
Etwa 35, davon 8 in Jerusalem. Und ich hörte, dass sie sich in etwa so verstehen wie die Frühfeigen, wenn der Feigenbaum wieder ausschlägt. Und damit als Signal für die Ernte. Und vielleicht erinnern wir uns, wie der Jesus einen solchen Feigenbaum im Frühjahr sah. Und da fand er keine Feigen. Ja, es war doch noch nicht die Zeit der Feigen. Nein, nein, aber Frühfeigen. Sonst gibt es doch im Herbst keine Feigen. Aber die Frühfeigen sind da, also wird es auch im Herbst die volle Ernte geben. Ein lebendiges Zeugnis davon, dass Jesus auferstanden ist. Der Messias des jüdischen Volkes. Und dass solcher bald wiederkommen wird, nach Zion. Zachariah 12 bis 14, Römer 11, Offenbarung 19 und 20. Völlig klar bezeugt in der Schrift. Und sie werten doch wohl die Friedenspolitik gegenwärtig im Nahen Osten als eine Atempause. Das habe ich jetzt verschiedentlich gehört und auch gelesen. Vor dem letzten Krieg. Also eine Atempause vor dem letzten Krieg. Deshalb evangelisieren, Versöhnung leben, in ihrer Gemeinschaft untereinander sagen. Und vielleicht ist das ein besonderes Zeugnis, jetzt in dieser Situation im Nahen Osten, wenn es Gemeinden gibt, an Jesus Christus, dem Messias, gläubige Gemeinden, Wiedergeborene aus Arabern und Juden zusammen in einer Gemeinde. Das gibt es hier und da. Jedenfalls, dass das Bewusstsein hin zu Messias mir geweckt wird, sein Kommen vorbereitet wird. Ich denke, in diesem Gleichnis, das der Jesus sagt, um deutlich zu machen, wann es soweit ist, wann es nahe bevorsteht, wird eben deutlich diese Gleichzeitigkeit der Feigenbaum Israel und all die anderen Bäume, die schlagen ja auch aus. Seit wann?
Wenn Israel einkehrt.
Und das ist eine Gleichzeitigkeit. Und die Gemeinde schlägt ja auch aus. Das heißt, dann ist sie ganz ausgeschlagen. Wann? Wenn alle, die volle Zahl aus allen Völkern drin sind. Römer 11. Eine Gleichzeitigkeit. Die Gemeinde aus allen Völkern kommt zum Ende, zur vollen Zahl. Und der Herr kommt. Israel schlägt wieder aus, die Frühfeigen sind schon da und dann kommt auch bald die ganze Ernte. Eben der Herr kommt, rettet ganz Israel. Und, was schlägt aber eben auch aus, wir sprachen vom fundamentalistischen Islam, vom islamischen Fundamentalismus und wir können noch eines mehr dazu nennen, was auch heute ausschlägt in unserer letzten Zeit. Diese Gleichzeitigkeit und Rasanz der Ereignisse. So nach dem Gesetz der Acceleration, dass die Geschwindigkeit am Ende immer schneller, immer schneller, immer schneller wird, bis es zur Explosion kommt. Und dann ist es soweit. Zeichen der Nähe, der Gleichzeitigkeit, der Rasanz. Und das Ende ist nahe. Und er kommt. Und jetzt zum Schluss, siebtens, durch letzte Bedrängnis zur Errettung. Durch letzte Bedrängnis zur Errettung. Eine Frage, ist der letzte Krieg zu vermeiden? Ich denke, unausgesprochen ist das überhaupt die Endzeitfrage. Wer möchte denn den letzten Krieg? Doch, es gibt welche, die wollen ihn. Und sind überzeugt, die werden ihn dann auch gewinnen. So und so viele Kriege haben wir verloren, aber der letzte, den wir gewinnen, auf den kommt es an. Ich denke, das ist die Endzeitfrage, die unausgesprochene Endzeitfrage. Ersten Ranges ist der letzte Krieg zu vermeiden. Darüber denken Sie selbst weiter noch nach, ich auch. Die entscheidende Frage, will die Welt, will die arabische, will die islamische, Ja, will die Welt überhaupt Israel als solches anerkennen in seinem Land und damit den Gott und Messias Israels, den Gott der Bibel, anerkennen? Das ist die Frage. Und eine Politik, eine Weltpolitik, ja, sie will neue Weltordnung, aber ohne Israel, ohne die Bibel, gegen die Bibel. Oder doch jetzt neuerdings mit Israel? Nahostfriedenspolitik. Jedenfalls eine Politik gegen Gott, gegen Gottes Wort, gegen Gottes Volk, rennt letztlich ins Verderben. In den letzten Krieg. Warum toben die Nationen gegen Gott, den Messias und sein Volk? Psalm 83 ist die Rede von einem Bund der Völker um Israel gegen Gottes Bundesvolk. Fritz Binder hat schon gesagt, Anfang dieses Jahrhunderts, bald reichen sich die Weltverbände gegen Gottes Reich die Hände unter dem Antimessias und seinem Antipropheten, inspiriert von einem Antigeist. Und am Ende, da steht ziemlich deutlich da, Sacharja 12 und an anderen Stellen, der Zank um Jerusalem. Das alte Jerusalem-Syndrom von Babel angefangen, eben bis heute. Wo ist heute Babel, das Tor der Götter? Zum Nahostkonflikt mit Berufung auf Professor Tibi, einem Professor an der Universität in Göttingen, einen guten Kenner der ganzen Nahost-Szene. Der Aufmarsch bewaffneter islamischer Massen kann sehr wohl zur weltpolitischen Detonation führen, welche die gegenwärtige Weltordnung in jenes in Offenbarung 6 beschriebene Chaos stürzen wird, aus dem sich das Tier von Offenbarung 13 erhebt. Der Antichrist, der Antimessias. Und Joel 4 spricht tatsächlich vom Heiligen Krieg. Da habe ich also diese Vokabel gefunden, die häufig im Mund islamischer Fundamentalisten ist. Heiliger Krieg. Und von dem Ablassen nach dem Koran der Muslimen nicht gestattet ist. Aber noch einmal muss ich hier anräumen, es sind etliche hier, die waren im ersten und zweiten Vortrag nicht dabei, wie ein Muslim aus dem Irak, ein Araber, nach vorne kommt, nach einem solchen Referat und die Diskussion freigegeben worden war, sagte, ich bin Muslim, aber ich bin nicht antijüdisch, ich bin nicht antichristlich. Meine Religion ist nicht antijüdisch, ist nicht antichristlich. Ich musste ihm dann sagen, ja, dass Sie es nicht sind, spüre ich ihn ab. Das wäre es auch gar nicht hier. Und viele Ihrer Glaubensgenossen sind es nicht, wollen es nicht sein. Die sind friedliebend, das sieht Gott auch. Aber sie sind gefangen, wohin? In diesem religiösen System. Und das Fundament ist der Koran. Sie wissen doch, was im Koran steht. Und da sagt er, Fundamentalist bin ich nicht, wollte er nicht sein. Habe ich mir auch zugegeben, dass Sie das nicht sind und nicht sein wollen. Und viele Ihrer Glaubensgenossen nicht sind und nicht sein wollen. Nehmen Sie ihn an. Aber Sie wissen doch, dass der islamische Fundamentalismus heute im Vormarsch ist. Das wusste er. Wissen wir, was er sagte? Ist der Westen denn nicht selbst schuld daran? Und er meinte auch das Christentum. Da musste ich ihm, konnte ihm sagen, wenn Sie meinen Ausführungen gefolgt sind, da werden Sie manche Selbstschuldzuweisungen herausgehört haben. Hatte er und kam wieder, auch am dritten Abend noch. Wir müssen uns unter unsere Schuld beugen. Manches ist da, ja, Luther sprach, als sie die Türken heranmarschieren, sah und sie dann vor den Toren Wiens waren, von einer Geißel des Christentums. Und dann bekehrt er ein wirklich zum Glauben an Jesus Christus, gekommener, wiedergeborener ehemaliger Muslim, sagte, wenn die Christen, alle Christen, wirklich Christen wären, gäbe es heute keinen Islam. Joel 4, heiligt euch ja zum letzten Krieg, zum heiligen Krieg, und sie marschieren auf gegen Jerusalem. Wie das schnell geht, zeigt der Golfkrieg, dass über Nacht aus 32 Ländern aller Kontinente militärische Kontingente an der Front waren. Und als Saddam Hussein den Heiligen Krieg gegen Israel ausrief, haben sofort 100.000 Pakistani freiwillig gemeldet. Das geht ganz schnell. Und aufgerüstet sind sie ja bis an die Zähne, ist der letzte Krieg zu vermeiden. Joel 4 spricht vom Heiligen Krieg. Aber die dagegen Jerusalem vorgehen, sie werden ins Völkergericht hineinkommen und dann ist es soweit. Peter Hane sagt in seinem schönen Büchlein, Israel erlebt, Gott sorgt für sein Volk, denn der Zankapfel der Welt ist der Augapfel Gottes. Israel wird dann ja rufen nach seinem Messias. Und das steht auch in den Israel-Kapiteln Römer 10, wer mich anruft in der Not, den werde ich retten. Das tut er. Seiner letzten Existenzbedrohung ruft, schreit das Volk nach dem Messias zu seiner Rettung. Und er kommt. Er kommt. Nach Zion, als Retter aus Zion. Römer 11, 26. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Als der Herr, der Messias, der zunächst in Niedrigkeit, in den Stall gekommen war, Mensch geworden war, sich identifiziert hat mit uns sündigen Menschen, sich zur Sünde hatte machen lassen, zur Lösung zunächst einmal dieses Grundproblems der Sünde und auch des Todes. Wir haben ja heute gehört, wo hinein er gegangen ist. Geschichte Jonas, Geschichte Jesu und, hast du es noch weiter ausgeführt, Geschichte Israels. Ich habe mir die Kassette bestellt, ich nehme sie mit. Aber da sagen die Engel, ihr habt ihn jetzt zurückkehren sehen. Er ist auch dann in einer Wolke verschwunden, ihren Blicken entfernt. Aber er ist ja deshalb nicht weniger da. Natürlich ist er da. Ist ja nicht weg. Seine Existenz hat ihn aufgehört. Ist ja da. Aber ich sehe ihn nicht. Die Jünger sahen ihn nicht. Aber hierhin wird er wiederkommen. Dann wird er ihn sehen. Ich stelle da gelesen, Zacharja 12. Sie steht nochmal in Offenbarung 1. Sehen Sie, aber dann sagt der Herr vorher schon, im Blick auf diese Situation, und nun, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, ihr, ja, den Geist des Herrn, und geht hin, zu allen Völkern verkündigt ihm das Evangelium. Aha, es geht also weiter. Das Evangelium vom Volk der Juden, sie hatten es nicht angenommen, nur ein kleiner Teil. Aber es geht jetzt zu allen Völkern und wenn aus allen Völkern die volle Zahl ist, kommst du nach Jerusalem zurück. Und er kommt nach Jerusalem zurück, auf den Ölberg, nach Zion und wird ganz Israel retten. Wie? Ja, dann erkennen sie ihn, dass er der gekreuzigte und auferstandene Jesus ist. Es ist eigenartig. Wir sahen doch glauben und nicht schauen. Und dann schauen sie und glauben. Und schauen sie und glauben. Noch wir, wenn wir ihn sehen, wie er ist, werden ihm gleich sein. Das ist das Ziel, was er mit seiner Gemeinde hat. Und sie werden ihn sehen, wie er ist, werden Buße tun. Eigenartig. Alle Stämme im Land werden Buße tun. Eine nationale Buße geht durch das ganze Volk. alle Stämme würden wieder im Land sein. Ich würde immer mal die Frage gewissen mit dem Stamm dann und so weiter. Das kann ja Gott überlassen, der wird es schon reinkriegen. Alle Stämme sind dann wieder im Land und das ganze Volk, so wie es dann da ist, wird gerettet werden. Aber sie werden Buße tun und werden Vergebung empfangen. Es gibt auch für Israel keine andere Rettung als die durch das Lamm Gottes. Johannes 1, Offenbarung 5, Offenbarung 19. Sie werden den Geist empfangen. Das, was noch aussteht. Nach Hesekiel 37. In diese wieder zusammengerückten Gebeine, so dass sie jetzt wieder ein Körper sind, hier im Land, kommt nun auch der Geist. Sie erfahren diese Wiedergeburt. Auch für Israel nicht anders als nach Johannes 3. Sei denn, dass jemand durch den Geist von neuem geboren wird, sonst kommt er nicht ins Reich Gottes. Aber hier geschieht das dann. Die volle Erlösung, die volle Erneuerung vom Zion aus wird der wiederkommende Herr Jesus Christus, der Messias Israels und Haupt seiner Gemeinde, seines Leibes, sein Reich aufrichten. Hier auf dieser Erde, Offenbarung 20, Jesaja 2 und die Schlusskapitel von Jesaja und dazwischen Jesaja 19. Es beginnt hier, wo denn? Im Nahen Osten. In diesem Konfliktherd. Da kommt dann Frieden durch den Messias. Und nicht mehr gegen sind sie dann, sondern mit Israel. Und es wird eine gebahnte Straße sein. Und das wird ein Segen sein mit der ganzen Erde. Stellen Sie sich das doch vor. Ganze Erde. Also er wird auch den Antichristen mit allem Abfall beseitigen. 2. Thessalonicher 2. Den Satan binden, dass er die Völker nicht mehr verführt, Offenbarung 20. Viel weiter brauche ich jetzt nicht denken. Das ist zunächst einmal deutlich so. Mit seiner Gemeinde, die dann zu ihm entrückt ist, nach 1. Thessalonicher 4, als sein Leib, die volle Zahl aus allen Völkern und seinem irdischen Volk Israel, wieder aus allen Völkern als Gottes eigenes Volk, wieder im biblischen Land, wird er dann sein Reich aufrichten. Gerechtigkeit und Frieden. Endlich. Bald. Und der Frieden, ja, der durchdringt alles. Unter dieser Friedensherrschaft Jesu, des Messias Christus, ist ein Frieden unter den Menschen. Unter den Völkern. In der Natur. Die ganze Schöpfung seufzt doch. Nicht in Geburtswehen, jetzt haben sie wieder diesen Terminus, Geburtswehen. Was ist der Sinn der Geburtswehen? Was zeigen die Geburtswehen an? Die Zeichen der Zeit, wir haben von Israel gesprochen. Wir sehen überhaupt diese ganze Zeit gegenwärtig. Und selbst in der Natur, was wird ihr Übles angetan der Natur? Und sie sehnen sich. Und ich habe herausgefunden, wenn ich die Tiere anschaue, die schauen mich an. Ich habe viel mit Pferden zu tun. Und auch mit Hunden. Ich weiß das nicht so genau, mit Katzen. Die schauen immer nach meinen Augen. Immer nach meinen Augen. Wenn ich sie freundlich anschaue. Und das Pferd, das zunächst skeptisch, argwöhnisch, seine Ohren nach hinten legt, da müsst ihr aufpassen. Wenn ich dann es freundlich anschaue, es schaut mich auch an, und dann auch freundlich rede, dann gehen die Ohren nach vorne. Dann kann ich hinter den Ohren kraulen, wie beim Schmusen mit meinen Enkeln. Das Sehnsucht der Herren der Kreatur, das ist biblische Realität. Das ist biblische Heilsgeschichte. Und ich frage, warum ist sie den Christen so wenig bekannt? Warum wird sie in den Gemeinden so wenig gelehrt? Warum wird sie nicht freudiger bezeugt, klar und deutlich verkündigt? Der Feind weiß, warum. Ich schließe, mit 1. Petrus 1, Vers 3 und 3, Vers 15. Und das betrifft nun uns. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung nach der großen Barmherzigkeit Gottes, nicht unser Werk. Das ist nicht das Ergebnis unserer Moral. Oh, überhaupt nicht. Das ist auch nicht das Ergebnis meines Denkens, schon gar nicht. Das kann ich auch nicht mit den Gefühlen machen. Nein, ich kenne eine Situation in meinem Leben, wo ich es nicht mehr fühlte. Mein Glauben nicht mehr fühlte. Und es nicht mehr verstehen konnte. Und meine Moral, das war mir nur noch frommer Schein. Aber irgendwie war da etwas. Was denn? Ein Glaube? Da ist ein Anfänger des Glaubens und ein Vollender des Glaubens. Das hatte ich auch bei meiner Frau, als sie heimging, gesehen. Und bei meinem Sohn, der dann ihr gleich nachgestorben ist. Glaube. Tiefen Dimension des Glaubens. Wiedergeboren. Seine lebendigen Hoffnung. Das ist nicht gebunden an Gefühl, Emotionen, nicht gebunden an Verstehen, Ratio, nicht gebunden an Moral. Wiedergeboren. Seine lebendigen Hoffnung, die Auferstehung Jesu Christi. Und dann weiß ich, so wahr er auferstanden ist, und seinen Jüngern erschienen ist, wird auch wiederkommen. Leibhaftig. Weiß ich das. Dann bin ich mit Christus gekreuzigt. Das ist ein Faktum. Das ist auf Golgatha geschehen. Er sagt ja, ich, wenn ich ans Kreuz erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und dieses zu mir ziehen geht übers Kreuz und dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und nun lebe nicht mehr ich alleine, autonom, sondern Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sehen Sie. Und jetzt kommt, wie heiligen wir den Christus in unseren Herzen? 1. Petrus 3, Vers 15. Dass wir bereit sind, zu jeder Zeit und jedermann gegenüber Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung in uns. Was ist die Hoffnung in uns? Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.